Brüder und Schwestern, die Heiligen und Geliebten und Ersehnten Gottes. Ich bin glücklich und dankbar, euch auch jetzt noch ein Zeugnis geben zu dürfen. Ich möchte nun euch heute Nachmittag ein Zeugnis sagen von der Lust Gottes. Alle Lust will Ewigkeit, will Tiefe, tiefe Ewigkeit. Lust ist die Harmonie des Wohlbefindens aller Kräfte und Gedanken und Gefühle, unseres Wollens und unseres Seins und Wesens, dass das nicht verkrampft ist, wie es die meisten Menschen sind, dass das nicht in unglücklichen Spannungen steht, sondern dass das in einem heiligen, wie man das nennt, Spiel der Kräfte, durchflutet von dem Licht und dem Glanz der Ewigkeit unseres Gottes, sich befindet. Das ist Lust. Alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Nun ist aber die Lust der Menschen verseucht, vergiftet, verdorben vom Feind. Ohne unsere Verantwortung, ohne dass wir etwas dazu können, sind wir hineingezeugt und hineingeboren in eine Welt der bösen Lust. Und die Schrift redet sehr viel von der bösen Lust oder von der menschlichen Lust. Es ist eine Lust, die immer zur Last wird. Es ist eine Lust, die nie bleiben kann. Es ist eine Lust, die uns nie zutiefst beglückt, sondern uns quält. Ich könnte euch jetzt schreckliche Dinge sagen, auch aus einem halben Jahrhundert alten Erfahrungen, aber ich will das nicht tun. Wir haben schon öfter angedeutet, wann und wie die böse Lust entstand. Nicht bei der Frucht, die der Satan der Eva anbot. Da ist die Lust nicht entstanden. Da war sie schon da, die Anlage, hineingesenkt. Da bestand sie, da wurde sie nur neu entzündet. Man glaubt, das wäre ein Apfel gewesen, obwohl der Apfelbaum im Hohen Lied der Liebe vorkommt. Aber ich glaube, nach dem Gesamtplan, nach der Gesamtschau der Schrift, dass es eine Traube war. Aber darüber wollen wir nicht sprechen. Wir wissen, dass die Lust früher entstand, vor der Versuchung und vor der Vertreibung aus dem Paradies. Viel früher, dass da die Lust entstand. Und was ich jetzt sagte, lehrt erstens die Schrift und zweitens ist das schon von den ältesten Kirchenvätern an, bis in die Gegenwart, immer wieder gesehen worden von Einzelnen. Einer, der das besonders klar gesehen hat, war der teure Pfarrer Böbele. Gott segne dich, lieber Ferdinand, alles Gute. Die böse Lust entstand damals, als Gott den Menschen den Auftrag gab, nachdem er, Gott, die Sterne alle mit Namen nannte. Das ist auch ein wissenschaftliches Problem. Woher kommt es, dass alle Völker der Erde den Sternkreisen dieselben Namen geben? Das kommt daher, dass diese Namen gar nicht von Menschen sind, sondern von Gott. Gott, heißt es, zählet sie und nennet sie alle mit Namen. Nun hat Gott den Vollmenschen, denn Gott hatte den Urmenschen männlich, weiblich geschaffen. Beide Prinzipien in ihm vereint. Das ist eine gewaltige Wahrheit. Und nun hat dieser Vollmensch, in dem beide Prinzipien, das männliche und das weibliche, in seinem Körper vereint waren, wie es auch bei Gott der Fall ist. Gott hat uns gezeugt durch sein Wort. Und wir sind aus Gott geboren. Also ist Gott nicht nur unser Vater, Gott ist auch eine unsere Mutter. Und sagt deshalb, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Dasselbe finden wir bei Jesus, der erhöhte Christus in Offenbarung 1, hat ein weißes Gewand und hat einen goldenen Gürtel um seine Mastheus. Steht im Urtext, das sind die Brustwarzen am weiblichen Busen. Das steht da, das kann kein Mensch rausradieren. Da sind wieder beide Prinzipien vereint. Die beiden Prinzipien finden wir in unserem geistlichen Lehrer und Vater, Paulus. Denn Paulus sagt, meine Kinder, ich habe euch bezeugt durch das Wort des Evangeliums und sagt, meine Kinder, um die ich wiederum Geburtswehen leide. Also war Paulus seelisch, geistlich, männlich, weiblich. Nachdem er zum Glauben gekommen war. Und so bekommt jeder Mensch, die schwache Frau, bekommt die Kraft und Klarheit des Mannes. Und der Mann mit seinem kühnen Verstand, der bekommt die Güte und Freundlichkeit der Frau. Was ist denn mehr wert? Das männliche Wesen der Kraft und der Klarheit des Verstandes oder das weibliche Prinzip der Liebe und der Güte und der Opferbereitschaft. Was ist denn mehr wert? Eins so viel wie das andere. Wir brauchen beides. Aber niemals ist die Frau unterwertig oder minderwertig gegenüber dem Mann. Das ist eine Lüge. Lasst euch das nicht weismachen. Es ist ja Mode seit vielen Jahren in manchen Kreisen, dass die Frau in allem immer den Mund halten muss und zu gehorchen hat. Und der Mann hat zu herrschen und zu regieren. Auch wenn die Frau viel mehr Glauben und Liebe hat. Die Frau ist nicht minderwertig, die Frau ist anderswertig als der Mann. Und eins ist so wichtig wie das andere. Nun gebt Acht. Der Adam sollte die Tiere mit Namen nennen. Und als er, dazu wusste er sie, beobachten. Gott hat sie ihm gewissermaßen vorgeführt, um zu sehen, wie der Adam das Tierwesen durchschaute, denn die Tiere spielen in der Schrift und in den kommenden Ewigkeiten eine viel größere Rolle, als bei uns verkündigt wird. Ich erinnere daran, dass die vier Lebewesen des Thrones Gottes, dass davon drei Tiere sind, und eins nur ein Mensch. Der Löwe, der Stier, der Adler und der Mensch. Der Löwe ist der König der wilden Tiere, der Stier ist der König der zahmen Tiere und der Adler ist der König der Vögel. Und der Mensch ist der König und der Herrscher der Schöpfung. Das sind drei Tiere und ein Mensch. Bitte, das steht in der Schrift. Das kann man nicht daraus radieren, ob das uns passt, unserem Hochmut oder nicht. Und dem gilt es nachzudenken. Adam nannte die Tiere mit Namen. Unser! Das könnt ihr nachlesen in der Bibel. Ich will es jetzt nicht tun. Ich will ja von der Lust Gottes reden. Nicht, nicht nur von der Entstehung der bösen Lust. Und da sah der Adam, dass die Tiere von Natur aus zweigeschlechtlich waren. Der Mensch war eingeschlechtlich, von tiefer Bedeutung. Ich sage euch auch nachher, was diese beiden Teile bedeuten. Da werdet ihr vielleicht staunen, und manche wird das noch nie gehört haben. Aber ich sage es doch, weil, dass mir die Wahrheit, die lösende, beglückende Wahrheit zu sein scheint. Der Adam sah die beiden weiblichen und männlichen Tiere, wie sie ihr Liebesspiel hatten und wie der eine Der Mann das Männliche, das Weibliche ergänzte und das Weibliche das Männliche. Das hat er gesehen. Aber für sich fand er nicht seinesgleichen. Und ich bin allein. Und statt nach oben zu schauen, auf Gott, den Vater, der ja auch wie eine Mutter liebt, der ja auch zeugen und gebären kann. Denn das Wort, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, das heißt auch, heute habe ich dich geboren. Weil das dasselbe Wort ist, im Hebräischen des Alten und im Griechischen des Neuen Testaments. Von tiefer Bedeutung ist das. Ja, noch einmal. Er sagte, seinesgleichen fand er nicht. Als der Adam geschaffen war, da sagte Gott, sehr gut, der erste Adam, der männlich-weibliche. Und auf einmal sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch eine Einheit sei. Nicht gut, da kommen die Spannungen, die eine große Not machen, in die jeder Mensch kommt. Jedes junge Mädchen wird einmal den Mann werbend umkreisen. Siehe, ich habe ein Neues geschaffen auf der Erde. Das Weib wird den Mann werbend umkreisen, steht im Propheten Jeremia geschrieben. Und der Mann, der junge Mann, der hat ein Verlangen nach dem Weib. Das ist keine Sünde. Das natürlich unsere moderne Unkultur, das ist keine Kultur, Unkultur, diesen untersten, diesen herrlichsten der Triebe, den Liebestrieb, erniedrigt hat zum gemeinsten der Triebe, zum Sexus und zur Unzucht und zur Fleischeslust, verbunden mit unzähligen Nöten, worunter die Menschen, die jungen Menschen und die Alten unglaublich leiden. Das ist eine zweite Frage. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, eine Einheit. Also, ich will ihm eine Hilfe machen. Voll Narkose, Tiefschlaf, eine Hälfte herausgenommen. Das Wort Rippe heißt auch Hälfte. Herausgenommen. Und darauf schuf Gott die Chava, die Eva. Und da sagte der Adam, ja, du bist das jetzt Fleisch von meinem Fleisch und Gebein von meinem Gebein. Jetzt habe ich auch, wie die Tiere, eine Gespielin und jetzt wird es herrlich. Und jetzt kam die große Not über die Menschheit. Eine kleine Zwischenbemerkung, ehe ich fortfahre. Ich bin eben noch bei der Entstehung der bösen Lust. Einmal wird Gott von allem, was er tat, in der Scheidung, in der Trennung, in dem Auseinandernehmen, man nennt das in der Wissenschaft der Analyse, das wird Gott wieder hineinführen in die Zusammensetzung. Und die Zusammensetzung, die nennt man Wolfgang, die Synthese, ja. Ja, ich bin ein alter Schulmeister, das ist mein Enkel, der studiert, der muss das wissen. Also, das ist die Synthese. Jetzt kommt das Geheimnis. Gott hat zwei Heilsträger. Einen, zu dem sagt er, seid männlich und seid stark. Das sind wir, die Gemeinde aus den Heiden, aus den Nationen, aus den Völkern, aus den Nicht-Juden, aus den Nicht-Israeliten sind wir. Dann hat aber Gott noch einen Heilsträger. Das ist der Heilsträger, der wir sind. Der Senkbleier. Dann hat aber Gott noch einen Heilsträger. Das ist die Messschnur. Und um was zu bauen, braucht man Messschnur und Senkbleier. Messschnur, waagrecht, Senkbleier, senkrecht. Und die zwei, die bilden was? Ein Kreuz. Ja, das Kreuz. Da ist schon das Kreuz der Erlösung und Vollendung für den Glauben in wunderbarer Weise vorgeschattet. Und nun hat Gott den männlichen Teil, der ist bald fertig, wird dann hinweggenommen. Und dann gibt es noch Entrückungen. Wenn wir entrückt sind, gibt es noch mehr Entrückungen. Zum Beispiel der männliche Sohn aus Israel, Dann werden Juden, die auch vorher, die 144.000 zum Beispiel, und andere, die werden vollendet. Und zuletzt wird ganz Israel errettet und mit der Gesamtgemeinde zusammengefügt. Und das ist dann der ganze Christus, welcher besteht erstens aus dem Haupt, Jesus, zweitens aus der männlichen Hälfte, die Gemeinde aus den Heiden, drittens ganz Israel. Und damit ist der Streit, haben wir etwas mit Israel zu tun? Das sind wir nicht was ganz anderes, der ist damit beendet. Da sind sie wieder beisammen, die schon in dem ersten Menschen beisammen waren, diese beiden Hälfte, die männliche und die weibliche, sind jetzt verklärt beisammen in dem Menschen Gottes. Das ist der Christus aus dem Haupt, Jesus, und der einen Hälfte und der zweiten Hälfte. Und Gott hat aus beiden eins gemacht. Und wir können nur kaputt schlagen und aus einem zwei machen. Oder 20 oder 200 oder 2000 oder 20.000. Das können wir alles kaputt machen. Aber zusammenfügen zu einem lebendigen Ganzen, das können wir nicht. Und das hat Gott getan. Und so wird der Christus Gottes einmal, der vollkommene Mann, männlich, weiblich, wie der erste vollkommene Mensch war, aber gefallen ist, gescheitert an der Tierwelt, an der er sich orientiert hat, statt an Gott. Und so entstand die böse Lust. Sexuallust ist nicht böse an und für sich. Genauso wenig wie Elektrizität oder Magnetismus oder Schwerkraft. Das ist nichts Böses. Aber dieses Gebiet hat der Teufel geschlagen auf und hat den Menschen tief gedemütigt, zerschlagen, unter das Tier. Meine Lieben, wenn man einen Menschen beschimpft, du Ochs, du Kamel oder du Esel, so ist das eine Beleidigung für die Tierwelt. Denn der Ochs, sind ein paar Dadiken hebräisch, der Aleph, der erste Buchstaben im hebräischen Alphabet, sieht aus wie ein gehörnter Ochse. Ist ein Bild für den Stier und die Schöpfermacht Gottes. Der zweite, der Bet, das heißt Haus, das ist ein Bild für den Sohn. Das ist aber ich sage, zwei die Zahl des Sohnes und eins die Zahl des Vaters. Aber das dritte Tier, der dritte Buchstabe, der heißt Gimel. Das ist dasselbe deutsche Wort Kamel, Gimel. Ein Gemäl sieht so aus, so, also wie so ein Kamel mit seinem ausgestreckten Hals. Und der ist ein Bild für den Reichtum seiner Güte und Gnade und Barmherzigkeit. Das Kamel. Ein Kamel, wenn einer nur ein Kamel hatte, war er ein reicher Mann. Wie viel hatte denn der Hiob? 3000. Und wie viel verlor er? Von den 3000, alle verlor er. Und wie viel hat er wiederbekommen? Hat er die 3000 wiederbekommen? Viele? 6000 hat er wiederbekommen. Gutes Geschäft gemacht. Das war. Meine Freunde, das sind alles Dinge, wenn die uns aufgehen, aufleuchten, wird unser Herz weit, froh, so groß, so gut ist Gott. Nun gebt Acht, die Entstehung der bösen Lust. Durch den Blick auf die Tierwelt. Und nun kam noch was dazu, das ist das Versagen der ungefallenen Engelwelt. Die gefallene Engelwelt wurden Dämonen. Satan ja auch. Aber die ungefallene Engelwelt, die haben gesagt, hey, gibt sich da Gott eine Mühe mit der Menschheit, sind die mal wieder borstig und trotzig und unzufrieden. Wir können die in Ordnung bringen. Und da haben die Engel durch ihre Geschäfte, durch ihre Betriebsamkeit etwas geschaffen, wodurch sie die Menschheit in Ordnung bringen wollten. Was haben sie geschaffen?
Das Gesetz.
Das Gesetz ist gegeben durch der Engel Geschäfte. Oh, das war was. Und siehe da, das Gesetz richtet Zorn an. Ich sage lauter Gottes Worte. Das Gesetz weckt die schlafende Sünde. Das Gesetz bringt wie viel zur Vollendung? Nichts. Nichts, gar nichts. Ich habe schon so viele Kommentare gelesen über das Gesetz. Aber diese Wahrheit, dass das Gesetz durch der Engel Geschäfte gegeben, durch eine Hintertür hereingeschlüpft ist, als das von Israel gefragt wurde, hast du gesehen, sagt Gott, wie ich dich geführt habe, heraus aus Ägypten, aus dem eisernen Schmelzofen. Und wenn du mir vertraust und auf mich hörst, will ich dich reich segnen und gib dann eine Fülle von Verheißungen. Und da antwortet Israel, alles, was Gott gesagt hat, wollen wir tun. Kein Mensch kann das Gesetz tun. Er kann höchstens am Gesetz zerbrechen und sagen, oh Gott, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, lügen, stehlen, betrügen, naschen, lästern, verleumden, böse sein, Unzucht, Fleischeslust, das will ich nicht und das tue ich. Auch wenn es nur in Gedanken geschieht. Ich will euch nur ein kurzes Beispiel geben. Wenn ein Mann, ein Einbrecher vom Beruf, seine Maske aufsetzt und seine Schlüssel nimmt und seine Einbruchswerkzeuge und will in einer gewissen Villa, von der er gestern sah oder vorgestern, dass sie leer steht, ein paar Mal angerufen hat, keine Antwort, und geht dorthin, um dort einzubrechen. Und wie er hinkommt, sind alle Fenster hell erleuchtet, da ist ein großes Fest, das die feiern. Sagt er, da kann ich nicht rein, und geht wieder heim. Ich stelle eine Frage. Ist dieser Mensch, wenn er wieder heimgeht, ohne zu stehlen, nach menschlichem Gesetz ein Dieb? Nein, er hat ja nichts gestohlen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Ist er in den Augen Gottes ein Dieb? Ja, in den Augen Gottes ist er ein Dieb. Und einer, der ein Weib anzieht, ihre zu begehren, das braucht gar nichts Schlechtes zu sein, nicht mal gar nichts, sondern nur, wenn einer, der eine kranke Frau hat, sagt, guck mal, die anderen Männer, wie liebevoll sich die Mutter kümmert um den Mann und die Kinder, um meine Frau, die ist krank, vielleicht körperlich krank oder geistig, geisteskrank. Der dann denkt, ach, ich arme drauf, hätte ich doch auch eine gesunde, normale Frau. Das ist auch Ehebruch. Wer ein Weib anzieht, ihrer zu begehren, nur anzieht, hat in seinem Herzen die Ehe gebrochen, das ist ein Ehebrecher. Ja, das ist, ich weiß, was ich sage. Ich weiß, was ich sage. Ich habe all diese Dinge nicht nur erkannt, sondern durchstorben mit blutendem Herzen. Deshalb sage ich das nur. Nur gedacht. Das Gesetz bringt nichts zur Vollendung. Die böse Lust zerfällt in drei Hauptstücke. Alles, was in der jetzt bewohnten Welt ist, ich sage in der jetzt bewohnten, denn wir sind in einem Weltall drin, das heißt der Kosmos. Das sind Sonne, Mond und Sterne. Das sind alle Sternenheere und Sternenmeere. Da sind alle Menschen und Geister und alles da drin. In dieser und ein ganz kleiner Teil davon ist auch die Erde. Wird genannt der Kosmos. Und alles, was in diesem Kosmos ist, ist entweder Augenlust, oder Fleischeslust oder Hochmut des Lebens, steht geschrieben an vielen Stellen.
alles, was in der Welt ist, ist auch Lust, Weißlust, Hochmut des Lebens. Und was scheinbar Großes, Schönes, Reines, Gutes, Herrliches ist, die Wissenschaften, die Kunst und der Sport und alles Schöne, das gehört in eine dieser drei Schubladen. Auch Lust, Leistungslust, Hochmut des Lebens. Das ist in der Welt. Das ist nicht von Gott, das ist von der Welt. Und so ist die böse Lust durchgedrungen in der ganzen Welt, durch zu allen Geschöpfen, auch zu den heiligen Engeln. Denn seinen heiligen Engeln legt Gott Torheit zur Last. Den sagt er, ihr mit eurem Gesetz, mit der ihr mal reinfuschen wollen, ihr habt Bankrott gemacht und die Menschen haben Bankrott gemacht und alles Geschaffene macht Bankrott. Nur einer hat keinen Bankrott gemacht. Der hat durchgestanden bis zum vollen Sieg. Und das war der, der nach außen gesehen den schwersten Bankrott erlebt hat und als ein Verbrecher am Kreuz starb, indem er zur Sünde gemacht wurde und uns alle losgekauft hat und uns alle erlöst und befreit hat. Was sind das für Dinge? Unser Herr Jesus Christus, hochgelobt in Ewigkeit. Ich habe euch jetzt was gesagt über Wesen und Wirkung der bösen Lust und habe euch gesagt, alles, was in der Welt ist, gehört zu der bösen Lust, der Augenlust, Fleißlust, Hochmut des Lebens. Wir werden dadurch bedrohen, wir werden dadurch verdorben. Epheser 4, 22. Sie bewirken Krieg und Streit im eigenen Herzen, in der Familie, in den Völkern, in den Ländern. Alle Streite. Woher kommen Kriege und Streitigkeiten? Von der bösen Lust, die in euren Gliedern streitet. Von den bösen Lüsten. Daher kommt es. Wenn diese böse Lust genommen werden könnte, das geht aber nicht, da wäre Frieden und Freude auf Erden. Aber bei Einzelnen, die sich ausstrecken nach der wahren Freude, der wahren Lust, dem Heil, der Schönheit, der Reinheit, dem Frieden, die sind dann erlöst. Die werden von den anderen für Narren gehalten. Ist das in Ordnung? Ja, das ist in Ordnung. Jawohl. Dazu sagen wir ja. Was will denn dieser alte Narr? Was wollen denn diese närrischen Jünglinge da mit ihrem Geklimper, mit ihrem... Was wollen denn die? Die wollen das Evangelium sagen. Deren Herz brennt für Jesus. Bei denen es echt ist. Und unter unseren jungen Menschen sind viele, viele, bei denen ist es echt. Dass dann natürlich Geschäftemacher kommen und machen Schallplatten draußen, machen Theaterstücke draußen und so weiter. Ja, dazu können die Treuen nichts. Bei den Kirchen war es ja auch so. Da war der Kern echt. Und dann gab es Mitläufer und dann gab es, naja, und so weiter. Brüder und Schwestern, das müssen wir verstehen, je mehr es dem Ende zugeht. Wie können wir die böse Lust überwinden? Wir können die böse Lust überwinden, indem wir erstens uns der Sünde für gekreuzigt halten. Was? Wir? Gekreuzigt? Der Sünde? Ha, wir haben doch die Augen und die Ohren und die Hände und die Füße frei und können tun, was sie wollen. Frei will ich sein. Ich werfe just mich keinem Gott zu Füßen. Und sollte ich die verfluchte Lust in Nacht und Wahnsinn büßen, hat einer gesagt. Aber wer so redet, der ist nicht frei. Der ist von der bösen Lust erfüllt und auf der Wege ins Verderben. Freiheit gibt es nur in der Gebundenheit an Jesus. Wenn der Sohn frei macht, der ist völlig frei und er ist frei. Und alles andere ist Bindung. Alles andere. Die schlimmste Bindung ist die Bindung ans eigene Ich, sein eigenes Sinn, sein Starrsinn, seine Rechthaberei. Das ist die schlimmste Bindung. Das schlimmste Sklavenhalter, der uns quält und immer wieder hineinstößt in die böse Lust, das ist unser eigenes Herz, unser eigenes Ich. Und wer das in den Tod gegeben hat, nicht mein Wille, dein Wille geschehen. Der ist frei. Freiheit ist Gebundenheit an Jesus, Gehorsam ihm allein. Das ist etwas, das muss man erleben, erleiden, erlieben und ersterben. Anders wird es uns nicht gegeben. Wir überwinden, wenn wir uns für gekreuzigt halten. Als Christus gekreuzigt wurde, wurden wir mit ihm gekreuzigt.
Was, werdet ihr sagen? Vor 2000 Jahren, da habe ich ja noch gar nicht gelebt. Wie kann ich da mit Christus gekreuzigt sein?
Ehe Christus Mensch wurde, hat Gott alle Lebenskeime seiner Geschöpfe. Ich will mal aus den vielen Geschöpfen eine Gruppe herausgreifen. Die Korinther. Denen schreibt Paulus: Ihr seid aus Gott, hineingeschüttet in Christus Jesus. Und der ist uns zur Geburt, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Gott hat unsere Lebenskeime, nicht nur unsere, aber zunächst mal unsere. Wir sind die Gemeinde. Wir werden zuerst vollendet. Dann wird Israel verendet. Dann kommen die anderen Welten dran, wie wir vorhin so schön hörten von Buddhatum. Aber wir sind die Ersten. Gott hat unsere Lebenskeime in Christus hineingegossen. Vor Grundlegung der Welt. Aus Gott seid ihr in Christo Jesu hineingegossen. Davon wissen wir natürlich nichts. Aber wir waren doch drin. Als ganz kleine, mikroskopisch kleine, noch kleiner, als es überhaupt vorstellbar ist, waren wir in Christo Jesu. Und als Christus, das Christuskind am achten Tage, was hat da Jesus erlebt am achten Tag? Da wurde er beschnitten. Und als er am achten Tage beschnitten wurde, steht im Kolosserbrief, wurden auch wir mit ihm beschnitten, denn wir waren bei ihm. Denn was eine Mutter, eine werdende Mutter im dritten, vierten Monat erlebt, erlebt auch das Kind unter ihrem Herzen. Und wie das Kind unter ihrem Herzen in der Mutter war, so sind wir in Christo Jesu. Und wenn als Christus litt, dann haben wir mit ihm gelitten. Und als Christus starb, sind wir mit ihm gestorben. Und als Christus, sind wir mit ihm gekreuzigt, als er gekreuzigt wurde, wurden wir mit ihm gekreuzigt. Da steht es ja, halte das fest, du bist mit ihm gekreuzigt, du warst ja in ihm. Und als er starb, sind wir mit ihm gestorben. Und als er auferstand, wir sind mit ihm auferstanden. Und als er erhöht wurde zur Rechten der Majestät, sind wir mit ihm erhöht worden zur Rechten der Majestät. Unser Geist, unser eigentliches Leben. Das steht in der Bibel, das kann man nicht verstehen. Das kann man aber glauben und kann es erleben und erfahren. Das ist Evangelium. Wo wird es verkündigt? Ich weiß wo. In diesem unbekannten Buch, in der Bibel, da wird es verkündigt. Lest nach, ihr seid gestorben. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben. Ja, wann denn? Auf Golgatha. Ihr seid mit ihm erhöht in Herrlichkeit, zur Rechten der Majestät. Wann? Als er erhöht wurde. Weil unser Haupt erhöht wurde, sind auch wir erhöht. Mit ihm, denn wir waren in ihm. Ich will euch mal ein ganz törichtes Bild geben. Ich habe einen Freund gehabt, war ein ganz langer Mann. Ein Prediger. Ein Genie. Und als 1945 die Züge wieder anfingen zu laufen und wurden überfüllt, das war ja schrecklich, die Eltern wissen das unter uns. Und der reiste viel mit dem Evangelium hin und her, war ein großer Mann, und da ging er, wenn so ein Zug langsam einlief, überfüllt, und da ging er außen vorbei, und wenn er sah, da steht jemand auf, nimmt seinen Koffer und will aus dem Abteil heraus, und da gibt er ein Zeichen, kurbelt mal das Fenster runter und nimmt seinen Hut und seine Handtasche, sagt: Bitte belegen Sie mir den Platz, von diesem Mann, der eben aufsteigt.
Ja, dann haben die das gemacht. Und dann hielt er zu. Und da gab's halt, 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 erst aussteigen lassen und so weiter. Ihr kennt das. Und die Omas und die Opas, die wurden dann durchs offene Fenster reingereicht, wie ein Gepäckstück. Könnt ihr euch entsinnen? Die Alten wissen das noch, ich weiß es auch. Aber mein lieber Freund Heinrich Hahn, so hieß er, der spazierte vor dem Zug auf und ab. Solange es nachher der Kampf war. Und wenn er gefragt wurde, ja, wollen Sie nicht einsteigen? Nö, sagt er, ich warte, bis ich da das alles verlaufen hat und bis die Türen geschlossen werden. Ja, haben Sie denn Platz? Ich habe einen Platz da drin, hier in diesem Wagen, im zweiten Abteil, da habe ich einen Platz. Ja, wieso dann? Kann der da einen Platz haben, wenn er da rumläuft? Sagt er, ja, mein Hut und meine Mappe, die sind schon drin. Und dann, wenn jemand einsteigen wollte, halt, der Platz ist belegt. Für einen alten Herrn, hier ist sein Hut, seine Mappe, der Platz ist besetzt. Da können Sie nicht Platz nehmen. So ist auch unser Platz, dein Platz und mein Platz besetzt und belegt. Jesus ist dort oben. Und indem er oben ist und seinen Platz hat, sind auch im Geiste wir oben und haben auch unseren Platz. Das steht geschrieben im Epheserbrief. Das ist ganz einfach. Das ist für den Verstand ein bisschen kurios, aber für den Glauben eine wunderbare Sache. Ja. Und so überwinden wir die böse Lust. Wir halten uns für gekreuzigt. Zweitens, fliehet die bösen Lüste, aber fliehet. Fliehet die Lüste der Jugend, steht geschrieben in 2. Timotheus 2, 22. Da steht's. Das heißt, die Jugend sind den Lüsten, die in der Welt herumflattern, viel mehr ausgesetzt als die Alten. Die Alten, die haben genug Lehrgeld bezahlt und sind von der Sünde überwältigt worden und haben geweint und Buße getan und ihr Leben neu gereinigt und haben genug Lehrgeld und Leid bezahlt. Ja, aber die Jugend, die meinen, oh, da fliehe die Lüste der Jugend. Fortlaufen, fortlaufen. Es war mal ein Held, das war wirklich ein Held. Der ist fortgelaufen, als eine Frau ihn zu sich ziehen wollte. Wie hieß der Held? Josef. War Josef ein fliehender Held. Josef ein fliehender. Fliehe die Lüste der Jugend. Wir verleugnen die Lüste. Wir sagen, damit habe ich nichts zu tun. Verleugne die Lüste der Welt. Einfach sagen, damit habe ich nichts zu tun. Petrus hat Jesus auch verleugnet. Die Magd hat gefragt, du gehörst auch zu dem. Nein, sagt Petrus, hat sich verflucht. Ich will verflucht sein, wenn ich den da kenne, diesen Jesus, den kenne ich nicht, mit dem habe ich nie was zu tun gehabt, sagt Petrus. Kann Gott einen solchen Menschen gebrauchen in seinem Dienst? Ja? 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 Er wurde das Haupt der größten Kirche, der katholischen Kirche. Ja? Er hat ihn gleich drauf wieder eingesetzt. Paulus hat die heiligen Verfolgten umbringen lassen, in unglaublicher Weise. Die mussten drei Worte sagen, die sind so scheußlich, dass ich mit Zittern sie in den Mund nehme. Und wer diese drei Worte sagte, der war frei und konnte gehen. Und wer die drei Worte nicht sagte, der kam in die Galeeren, in die Strafschiffe oder wurde getötet oder vor die Tiere geworfen. Und diese drei Worte, ich wage es kaum, sie zu sagen, sie stehen aber in der Schrift. Fluch über Jesus. Denkt mal an, hat Paulus die Menschen gezwungen, das zu sagen. Und wer es nicht sagt, wurde getötet. Kann ein solcher Mensch im Gottesplan eine führende Rolle spielen? Habt ihr eine Ahnung von der Größe der wiederherstellenden Gnade und Liebe Gottes? Also fliehet Verleugnung, fliehen und ein Geisteswandel. Wandelt im Geiste. Und ihr werdet die böse Lust
nicht vollbringen. Folgt dem Heiligen Geist, der ihn uns warnt, zur Demut, zur Liebe, zur Treue. Und wir brauchen nicht so viel. Ich komme zum Schluss. Ich sage jetzt etwas über die Lust der Heiligen. Sie haben Lust an Gottes Wort. Steht da, ist ein ganz langer Psalm, der davon redet, von dieser Lust an Gottes Wort. Und viele Stellen der Schrift. Sie haben Lust an Gottes Taten. Sie haben Lust an Gottes Wohlgefallen. Sie haben Lust abzuschreiten und bei Christus zu sein. So verrückte Leute gibt es auch. Die sagen, ich bin bereit mit Freuden heute zu meinem Heiland zu gehen. Ich kenne eine ganze Reihe solcher Menschen, die das von Herzen sagen. Ich gehöre auch dazu. Jawohl. Ich gehöre auch dazu. So hat Gott mein Herz zu sich genommen und erfüllt. Ich habe Lust, abzuschreiten und bei Christus zu sein. Nicht ins Nirvana oder ins Totenreichen und ins Traumland, sondern bei Christus, bei Christus. Aber auch das ist nur vorübergehend. Ich komme jetzt zum Letzten, die Lust Gottes. Gott hat Lust nicht an Opfern, die wir ihm bringen, an Leistungen, die wir leisten. Hat er nicht keine Lust dran? Habt ihr mir etwa 40 Jahre in der Wüste Opfer gebracht? Ihr habt ja den Baal gebracht, den Götzen, aber nicht mir, sagt Gott. Gott hat Lust, wenn wir aufmerken und gehorsam werden. Hat er Lust, wenn wir uns genau an sein Wort halten. Aber das ist sehr schwer, das zu folgen. Ich denke immer, unsere Jugendbewegung, wo so viele prächtige junge Menschen sind, denen das Herz glüht und brennt, aber die sehen ein paar Hauptgebote, von denen der Segen Gottes abhängig ist, die sehen die nicht. Zum Beispiel, Ehre Vater und Mutter. Das ist das erste Gebot, das Verheißung hat. Steht im Epheserbrief. Da ist eine besondere Verheißung, eine besondere Zusage dran geknüpft. Das erste Gebot mit einer besonderen Verheißung. Oder vor einem grauen Haupte sollst du aufstehen und die Alten ehren. Dass ein junger Mensch, auch wenn er lange Haare hat und gläubig ist, dass der sagt, darf ich Ihnen meinen Platz geben? Das gibt es heute, das gibt es heute noch. Das gibt es noch, habe ich x-mal erlebt. Habe gesagt, ah, ich freue mich, dass es noch solche Kerle gibt, wie Sie einer sind. Aber im Allgemeinen spreche ich mal nicht davon. Weiter. Jetzt komme ich zu meinem Schlusswort. Gott hat Lust an einem zerbrochenen Geist. An einem zerbrochenen Geist hat Gott seine Lust. Wenn ein Geist, der Menschengeist, der ist ja hart wie Diamant, wenn der sich zerbrechen lässt und sagt, ja Gott, ich habe gesündigt, ich war eigenwillig, ich bin meinem Dickschädel nachgegangen, oh Gott, vergib mir! Aber wir sind starre Geister, ungebrochene, und gehen daran zugrunde. Wenn wir uns aber zerbrechen lassen von Gott, dann werden wir erfüllt mit allen Kräften und Wonnen des Heiligen Geistes. Und damit komme ich zu meinem letzten Wort, meiner letzten Bibelstelle, zu meinem letzten Abschnitt. Und ich wünschte, ich könnte jetzt das, was ich jetzt sage, in all eure Herzen tief hineinsagen, sodass ihr es glauben könnt. Ich bin gestern gekommen von Nürnberg und hatte da drei Abende. Versammlung. Und habe auch den Nürnbergern dieses Wort ins Herz gesagt. Da war eine Stille, eine Ergriffenheit. Da sah man Freudentränen in den Augen vieler Menschen. Und dieses letzte Wort von der Lust Gottes, denn Gott hat ja auch eine Seele nach der Schrift. Und Geist, er ist Geist, Gott ist Geist. Und Gott hat eine Seele. Und Gott hat Gefühle, Empfindungen, Wollen, Seligkeiten.
die ihr euch gar nicht vorstellen könnt. Und die sind so stark, dass er es gar nicht aushält, dass er diese Wunden, die sein Herz bewegen, in unsere Herzen hineingießen will, damit sein Herz, ich rede jetzt ganz menschlich, vor Freude nicht platzt. Ja, ja, ich weiß, was ich sage. Ich weiß, was ich verstanden. Gut, jetzt kommt dieses letzte Wort. Oh, nehmt das mit. Und dann hören wir noch ein Lied von unseren Sängern. Ich lese aus dem 16. Psalm den 3. Vers. Oh, ihr Lieben, nehmt das mit. Nehmt das mit. Von der Lust Gottes. Da steht geschrieben. Du hast zu den Heiligen gesagt. Wer sagt das? David. Ja. Aber eigentlich sagt es nicht David. Eigentlich sagt das Jesus zu seinem Vater. Denn alles, was David schrieb, das ist gelenkt vom Heiligen Geist. Meine Gedichte dem Könige, die gelten dem. Und der Psalter ist in vielen Stücken ein Dialog, ein Zwiegespräch zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Wer das mal kapiert hat, der lest seine Bibel in tiefster Ergriffenheit. Du hast zu den Heiligen gesagt, die auf Erden sind. Es gibt Heilige in den Himmel, das sind die heiligen Engel, und auch Heilige, wenn auch nicht vollkommene, wenn Gott ihnen auch Irrtum zur Last legt. Und die Heiligen, die jetzt schon beim Herrn sind, zu den Heiligen, aber zu denen hat das Gott nicht gesagt, sondern die auf Erden sind. Und dazu gehörst du und dazu gehöre ich. Jeder, der von Herzen an Jesus glaubt, gehört zu den Heiligen, die auf Erden sind. Er hat zu den Heiligen gesagt, zu den, die auf Erden sind, zu den Herrlichen. Oder und zu den Herrlichen. Man kann auch übersetzen, nämlich zu den Herrlichen. In den Augen Gottes ist die Gemeinde eine Doxa Gottes. Und der Herr Jesus hat zwei Kronen, eine in der Hand, steht geschrieben, Propheten Jesajas, das ist Israel, und eine auf dem Haupt, und das sind wir. Oh, du hochmütiger Kerl, höre ich rufen. Nein, ich sage nur, was geschrieben steht. Denn es heißt, unsere Brüder, die 2. Korinther 8, 23, sind Gottes Herrlichkeit. Und was war das in der Gesellschaft? Die Brüder im Korintherbrief, was war das für eine Gesellschaft? Voller Schwächen und Torheiten, voller Krach und Zank. Nicht immer, aber viel, oft. Na, was hat er denn jetzt gesagt? Du hast zu den Heiligen gesagt, die auf Erden sind, nämlich oder und zu den Herrlichen. An ihnen habe ich alle meine Lust. An ihnen ist oder habe ich alle meine Lust, alle Seligkeiten Gottes, alle Wonnen, alle Freuden, die höchsten Freuden, die Gott hat, die hat er an denen, die an ihn glauben. An dir, 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 dir und sogar an mir. Das ist überwältigend. Ich lese jetzt wirklich, indem ich euch sage, wie das in den schönsten französischen Übersetzungen heißt. Und die Französisch können, die werden jetzt ihre besondere Freude haben. Die französischen Übersetzungen übersetzen genau das, was auch in der Anmerkung steht, der Elberfelder Bibel, diese Heiligen, diese Gläubigen, ils sont l'objet de toute mon affection. Das heißt auf Deutsch, sie sind der Gegenstand meiner gesamten Liebeszuneigung. Alles, was Gott an Liebe, an Güte hat,
an heiliger Leidenschaft und Lust, das hat er an den Gläubigen, und zwar an seiner gesamten Gemeinde, hat er seine gesamte Liebeszuneigung. Und wer etwas von dieser Lust Gottes weiß, ist ein erlöster Mensch. Und ich wünschte, dass wir uns unser Herz erfüllen lassen und sagen, oh Gott, ich danke dir, dass du, oh Gott und Vater, dass du, oh Jesus, Heiland der Welt, an mir armen Tropf deine Freude hast. Hilf mir, dass ich jetzt meine Freude auch an dir habe. Das ist Evangelium, wie die Schrift es sagt. So, ehe wir nun ein Lied hören und dann will ich zum Schluss noch mit euch beten, möchte ich noch auf etwas hinweisen. Es ist ein Schriftchen erschienen, das heißt das Gnadengeschenk der Reinigung. Und es sind eine Anzahl von Kritiken eingeschickt worden, die alle so gut und so beglückend waren. Viele sagten, mein Leben ist dadurch neu geworden durch diese Schrift. Haben viele geschrieben. Diese Schrift, die kostet im Buchhandel 1,80 €. Aber ich gebe sie euch für 1,20 €. Ja, ich schenke euch, jedem, der die Schrift kauft, schenke ich 60 €. Ja. Und ihr werdet sie lesen und werdet sie dann noch einmal lesen und werdet sie jemand anders geben, und werde dadurch für viele Menschen ein wunderbarer Segen sein dürfen. Also guckt es euch mal an, das Gnadengeschenk der Reinigung statt 1,80 € nur 1,20 €. Ja, unten liegt es auf in der Katalog. So, und ehe ich nun das Schlussgebet mit euch spreche, bitte ich meine drei Engel, uns noch ein Lied zu singen. Deine heilige Gotteslust sich sehnt, uns mit all dem Glück zu erfüllen,
mit all der Freude, mit all der Kraft, mit all dem Trost, mit all den Seligkeiten und Wonnen, die in deinem Herzen sind. Du willst uns so glücklich machen im Vollumfang, wie du, o Gott, in Christo Jesu es selber bist. Herr Jesus, du hast gesagt, dass deine Freude völlig in uns sein soll und sein kann und sein wird, wenn wir uns dir völlig zu eigen geben. Gelobt, gepriesen, gesegnet und gebenedeit sei dein großer und wunderbarer Name. Herr, wir sind dein. Herr, wir weihen uns dir völlig. Wir wollen uns von dir in unserem Eigenwillen, unserer Dickköpfigkeit, die wir alle mehr oder weniger haben, zerbrechen und zerschlagen lassen bis zum Totalbankrott und dann auf dich vertrauen, was nichts ist. Das hat Gott erwähnt. Das Geringe, das Unedle, das Zerschlagene, das Bankrotte, das hat Gott erwähnt. Wunderbarer Vater der Liebe, wir beten dich an. Wir danken dir noch einmal, auch für das feine Zeugnis unseres Bruders Ferdinand Thum, das er uns zu Anfang gegeben hat. Segne ihn jetzt in seiner Sitzung, wo er ist, und er sei Kollegen. Segne ihn und segne uns alle und führe uns an der Hand bis ins Heimatland. Anbetung deinem Namen. Halleluja! Amen.